Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Grüß Göttin, küss die Hand. Herzlich willkommen zu jeder Menge Geschichten über, ja, jetzt kennen Sie ja, über Freundschaft, über Beziehungen und über Familie. Und es ist schön, dass Sie uns quasi in Ihr Ohr lassen, aber auch in Ihr Herz, weil genau da greift unsere Geschichte der Woche heute an. So viel kann ich vorab sagen, es ist eine traurige Geschichte, auch ein bisschen verstörende Geschichte. Es geht nämlich um Viola, die als junge Frau in der DDR ein Kind bekommt und es nicht behalten darf. Viola versucht bis heute zu verstehen, was damals eigentlich genau passiert ist.
Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen gehabt, weil ich mir immer die Schuld gegeben habe. Irgendwas hast du falsch gemacht, aber warum? Weil in der Nachbarschaft war eine Frau, die hat 10 Kinder gehabt, da wurde nie eins weggenommen. Ja, und ich habe alles ordentlich gehabt und trotzdem, man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Da fragt man sich zu Recht, zu Unrecht, was ist da passiert? Wie kann das sein? Was steckt hinter dieser Geschichte von Viola? Das hören Sie in unserer Geschichte der Woche. Aber natürlich habe ich auch noch einen Gast mitgebracht, eine Gästin, mein Plus Eins heute. Sie ist Jahrgang 57, das darf man sagen, habe ich eben vorab schon mal geklärt, sie nickt auch. Kommt aus der Schweiz, lebt aber in Berlin und seit circa... Ich habe nachgerechnet, ich dachte, es sind immer 5 Jahre, aber es sind, glaube ich, erst 3,5 Jahre, ist sie eine ganz besondere Person für mich. Sie ist nämlich meine Yoga-Lehrerin Elisabeth Landolt-Tietje. Namaste.
Namaste.
Ja, ist ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt hier so im Radiostudio gegenübersetzen. Das ist ganz ungewohnt für dich, oder?
Ja, aber interessant.
Weil sonst bist du diejenige, die auf mich einredet. Jetzt quatsch ich dich voll.
Ist doch nett.
Heute habe ich noch kein Yoga gemacht. Was sagst du dazu?
Kein Problem. Yoga sollte man entspannt machen und nicht unter Leistungsstress.
Und über Yoga habe ich mir gedacht, sprechen wir natürlich heute auch, aber nicht nur. Ich habe dich vor allem eingeladen, weil du so einen schönen Schweizer Dialekt hast und damit gar nicht so, du magst es nicht so, oder?
Naja, das, was ich rede, ist ja schon mein Versuch, über 30 Jahre Hochdeutsch zu sprechen.
Aber komm, so eine kleine Geschmacksprobe kannst du uns geben.
Ja, was soll ich sagen? Sagen wir mal einen Satz.
Weiß nicht, es ist schön, hier heute zu sein.
Es ist schön, doch heute dort zu sein.
Und du bist ein gutes Beispiel, deswegen habe ich dich auch eingeladen, natürlich deswegen, nicht wegen deines Schweizer Dialekts, was man aus seiner Kindheit so mitnehmen kann, finde ich, und anderen dann gleichzeitig auch weitergeben kann. Wir versuchen es mal ein bisschen aufzudröseln. Also du bist ja aufgewachsen in der Schweiz als wievieltes Kind von wie vielen Geschwistern?
Wir waren 8 Geschwister und ich gehörte zu den letzten beiden, die waren Zwillinge.
Und vor allen Dingen als Kind einer alleinerziehenden Mutter, oder?
Nicht freiwillig, weil der Vater war an einem Autounfall gestorben, als die Älteste 16 und wir jüngsten 2,5 waren. Also eine Mutter, die wirklich 8 Kinder dann alleine weiter hochgezogen hat.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wo genau bist du wie dann aufgewachsen?
Es war ein kleines Häuschen. Jetzt wohnt meine älteste Schwester da. Wenn ich das wieder mal besuche, staune ich, wie da so viele Kinder für die heutigen Ansprüche hochwachsen konnten. Aber es war einfach eine Fülle, es war eine Dichte. Aber es war auch viel Liebe. Und ich denke, diese Familie hat mir geprägt, dass ich gern in Gruppen bin, dass ich selbstverständlich immer Gruppen mir bilde und gut Gruppen unterrichten kann. Meistens wird einem ja immer erst später bewusst, warum man eine Fähigkeit hat, die einem gar nicht so bewusst ist, die man einfach so selbstverständlich lebt. Auch wenn ich Seminare gebe, kann ich da 7 Tage von morgens früh bis abends spät mit meiner Gruppe zusammen sein und fühle mich gut. Andere fragen manchmal, brauchst du nicht deinen Rückzug? Und ich, wieso? Ist doch schön.
Ja, aber es hätte ja auch genau andersrum kommen können. Also du so quasi als letztes oder als mit deiner Zwillingsschwester als letztes Kind, hör mir bloß auf mit anderen Menschen, ich will meine Ruhe haben.
Ja, es war dann auch so, als ich dann... sagen wir mal, aus der Grundschule rauskam, waren einige der älteren Geschwister natürlich schon wieder aus dem Haus. Und ich hatte den Vorteil, dass ich sozusagen als allerletzte noch von der Mutter betudelt wurde.
Ich mache ja bei dir auch eine Yoga-Ausbildung, also selbst zur Yoga-Lehrerin. Und ich habe bei dir schon mal gelernt, dass Yoga ist eigentlich Leben und Lernen auch. Und du erzählst dann im Unterricht auch ganz viel von deiner eigenen Mutter. Was hat sie dir denn so mitgegeben? Was würdest du sagen?
Ich denke, meine Mutter hat mir diese starke Frau mitgegeben. Also ich habe ja dadurch, dass der Vater starb, als ich 2,5 war, kein Paar erlebt. Manchmal fehlte da auch der Realitätsbezug, was ein Paar sein bedeutet. Aber meine Mutter hat den Vater geliebt. Sie hat eigentlich nur Positives über ihn geredet. Also habe ich ein tolles Vaterintrojekt, nennt man das ja. Mhm. Und ich habe eine Frau erlebt, die selbstverständlich einfach den Karren schmiss.
Weil du warst ja dann später auch alleinerziehend, da kommen wir später auch noch zu. Für dich dann auch selbstverständlich als Frau, macht man das einfach alles allein?
Ja, selbstverständlich. Man macht das, was einem wichtig ist. Ich habe zwei Schwestern, die älteren beiden waren Schwestern, die waren schon eine andere Generation, 12 und 13 Jahre älter. Mhm. Heiraten, beim Mann bleiben, sich ja nicht scheiden lassen. Also es war wirklich eine andere Generation. Dazwischen die vier Brüder und wir jüngsten beiden Zwillinge haben dann uns einfach dieselben Rechte rausgenommen. Also das wurde einem erst später bewusst, so in ein bisschen Therapiearbeit und Selbstreflexion, wo man da durchgegangen ist.
Und deine Zwillingsschwester, tickt die genau wie du oder hat die einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
In bestimmten Dingen noch viel radikaler. Extrem. Sie war Tänzerin in Zürich und Tänzerin kann man ja nicht allzu lange sein. Jetzt, also hat sie auch ihren Weg gefunden in der Gerontologie als Tanztherapeutin. Mhm. Also auch einen sehr spannenden Weg, auch sehr selbstbewusst, auch zwei Kinder, dann irgendwann auch alleinerziehend. Man muss sich nicht etwas unterordnen, wo man sich nicht gut fühlt.
Ja. Jetzt lebst du fast 40 Jahre quasi nicht mehr in der Schweiz, sondern in Berlin. Ja. Was macht das mit deinen Kindern, würdest du sagen? Wärst du mit ihnen in der Schweiz anders? Wären sie anders aufgewachsen mit dir als Mutter? Ist das ein Unterschied?
Es gab mal eine ganz nette kleine Szene, als ich da Verwandtschaft besuchte mit meinen kleinen Kindern, als sie noch so 6, 7, 8 Jahre alt waren. Und wir sind zu einem Laden einkaufen gegangen und in der Schweiz ist man sehr, sehr freundlich. Ja. Jede Verkäuferin war sehr freundlich und dann fragt mich doch mein kleiner Sohn, Mama, warum bist du denn nach Berlin, wo hier alle so freundlich sind? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, hier falle ich auf. Wenn ich hier freundlich bin, habe ich Erfolg.
Ja. Echt, sind die Schweizer so sehr freundlich? Der Berliner ist doch an sich, der hat doch auch einen guten Kern.
Ja, der Berliner hat so eine schnoddrige, also ich kann gut mit den Berlinern, ich mag die Art, ich kann sehr gut. Aber weil alles kleiner ist und jeder sich kennt, ist es eher so diese oberflächliche gesellschaftliche Freundlichkeit, was dann dahinter ist, ist sicher vielleicht wieder ein anderes Thema. Aber wenn man in einem kleineren Dorf oder in einem Kleinstädtchen aufgewachsen ist, da kennen sich wahrscheinlich die Leute eher.
Und da musstest du raus dann?
Ich musste raus, weil ich eigentlich alles, wo ich mich hinentwickeln wollte, gemacht habe. Ich sage immer, wenn wir erleuchtet sind, können wir überall leben.
Aber so weit sind wir ja noch nicht.
Genau. Aber wenn wir uns entwickeln, also ich bin mit 24 dann nach Berlin. Ich war vorher auf einer Reise in Algerien und dachte, wow, da muss ich hin. Und zum Glück bin ich nicht dahin, blieb es nur bei einer Reise. Also ich musste mich irgendwie weiterentwickeln, künstlerisch. Ich habe dann in Berlin an der Hochschule der Künste studiert und mich 10 Jahre entfaltet mit 2 Studiengängen und Yoga und alles und Selbsterfahrung.
Und die Entfaltung ist noch nicht vorbei. Die geht immer weiter.
Die geht tollerweise immer weiter.
Und ich habe schon angedeutet, du warst selbst lange alleinerziehende Mutter, 2 Kinder hast du, weil es nicht anders ging oder weil du von deiner Mutter gesehen hast, dass es eben geht?
Ich würde mal sagen, das eine ist unbewusst, dass man sieht von der Mutter, dass es einfach geht. Aber ja, wenn man einen Partner 20 Jahre kennt und er war ein interessanter, spannender Musiker, aber er wollte eigentlich nicht zur Verantwortung übernehmen. Daran lag es. Ich sage immer, es gibt tolle Künstler, die sollen vielleicht keine Kinder kriegen. Und keine Verantwortung übernehmen müssen und nur ihre Kunst leben. Und da ich dann sowieso alles, vieles selber gewobbt habe. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich habe ja so ein Klischee oder viele haben ja ein Klischee von so Schweizern im Kopf. Und wenn man dich jetzt hört, ich würde sagen, du bist eine ziemlich unkonventionelle Schweizer Mutter. Du warst nämlich zum Beispiel hochschwanger im Ashram in Indien.
Genau.
Wie war das bitte? Naja, war das eine gute Idee?
Vielleicht war ich da ein bisschen naiv, habe all diese Texte gelesen und habe gedacht, oh, im Yoga Ashram ist so eine hohe Schwingung und das ist doch der beste Ort, wo ich und mein Kind. Also da war ich 3 Monate während der Schwangerschaft. Eigentlich wollte ich noch nach Indien, nachdem ich einen bestimmten Abschluss hinter mir hatte. Dann sage ich 6 Monate nach Indien in den Ashram. Und dann dachte ich, nee, ich wollte ja auch ein Kind kriegen. Und dann habe ich ausgerechnet. Und dann habe ich gemerkt, nein, habe ich keine Geduld, noch mal 9 Monate zu warten, wenn ich zurückkomme. Und habe es dann einfach gleichzeitig geplant, gemacht, geklappt. Mhm. Und war vielleicht schon ein bisschen zu naiv. Mir ging es gut, körperlich alles fit, da war ich 33. Aber wenn ich dann so erlebt habe, die Sickergrube war zu nah neben der Quelle, alle hatten Durchfall, ich habe abgenommen statt zugenommen. Also ein bisschen naiv war ich schon, aber hat irgendwie alles geklappt.
Ja, weil man stellt sich das so vor, also in der heutigen Zeit, oh, so ein Yoga-Retreat und wir ernähren uns alle vegan und werden den ganzen Tag bekocht und zwischendurch so ein bisschen auf der Matte und sonst eigentlich in der Sonne. Ist nicht so in Indien, ne?
Na, die westlichen Yoga-Retreats hier, wir haben einen sehr hohen Standard. Mhm. Das ist natürlich nichts, vor 30 Jahren war das und das war ein bisschen einfacher. Ja, jeder hatte zwar seine Hütte, aber Wellblechdach, alle verbunden, irgendwie Ventilatoren. Man konnte nachts nicht schlafen. Also es war, wie gesagt, ein bisschen naiv, aber es hat alles gut geklappt. Mir ging es gut. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Und dein Erstgeborener, also dein Sohn, mit dem du schwanger warst im Yoga-Ashram, der ist ja Gott sei Dank gesund zur Welt gekommen. Ja, da hat der Durchfall nicht geschadet. Und deine Kinder haben ja auch einen gänzlich anderen Weg eingeschlagen, oder? Was würdest du sagen?
Was heißt gänzlich anderen Weg?
Na, beruflich meine ich jetzt.
Ah ja, weil es ist ja so, das, was die Mutter macht, ist so selbstverständlich. Man prägt die Kinder schon von der Geisteshaltung her, von der Grundhaltung her.
Was würdest du sagen, was haben sie von dir gelernt und was lernst du von ihnen noch?
Also es war so, ich hatte auch relativ wenig Geld und dann musste ich kreativ sein und dann habe ich Urlaub und Geld verdienen, habe so Kinder-Yoga-Seminare geleitet mit den Eltern, dass ich jetzt natürlich nicht für alles verantwortlich war. Und meine Kinder haben also beim Heranwachsen so in der Grundschulzeit, so 8 bis 13, haben sie immer diese Kinder-Yoga-Seminare jeden Sommer gehabt. Also alles ganz spielerisch. Und ich denke, das ist schon selbstverständlich drin. Und meine Tochter sagt plötzlich, hey, ich habe da so in der Toskana ein 2-monatiges Meditationsretreat gemacht. Und ich, wow, ohne mir was zu sagen. Also, Also man hat es ja schon geprägt.
Und was lernst du heute von deinen Kindern? Weil was nimmst du von ihnen mit?
Ja, das ist ganz interessant. Mein Sohn ist eben so hochschulpolitisch unterwegs. Und wenn ich dann ein bisschen zu esoterisch werde, verweist er mich ganz schön exakt auf den wissenschaftlichen Blick.
Zum Beispiel?
Ja, jetzt in dieser Corona-Phase. Am Anfang habe ich es auch noch ein bisschen unterschätzt und all die Videos und alles, was an einem zugeschickt wurde mit all den Kritischen, habe ich es natürlich meinen Kindern weitergeschickt und mein Sohn, nein. Also hat mir dann schon gesagt, schickt mir nicht immer diese blöden Filmchen.
Heute zu Gast meine Yoga-Lehrerin Elisabeth, Jahrgang 57, habe ich schon verraten. Das betone ich, weil du kein Digital Native bist. Also du bist nicht mit dem Internet aufgewachsen, nicht mit digitalen Spielereien. Und jetzt während der Corona-Zeit sind ja deine Yoga-Klassen ausgefallen und du bist quasi ins kalte Wasser gesprungen und bist auf einmal zur YouTuberin geworden. Wie war das für dich?
Naja, zuerst habe ich noch gedacht, oh, jetzt muss ich wieder den Stress auch noch machen, Filmchen aufnehmen. Aber wenn bis Ostern sich nicht etwas ändert, dann mache ich das halt. Und da denke ich auch wieder, Gott sei Dank habe ich Kinder, weil ich habe so Freundinnen, die sind nur ein paar Jahre älter als ich, die haben mit dem ganzen Internet, wollen sie nichts mehr zu tun haben. Und wenn du eben Kinder hast, dann wirst du dauernd damit konfrontiert. Das lernt man automatisch, wenn einfach die Kinder in dieser Generation sind. Ich hab denen wahrscheinlich als Letzte damals ein Handy gekauft. Man kommt in Zugzwang. Und wenn man eine einigermaßen gesund, psychisch gesund tickende Mutter ist, macht man das, weil man will ja den Kindern nichts antun. Und dann kommt es zurück. Dann lernt man, man hört, man redet zu Hause davon. Und es wird einfach selbstverständlich. Und jetzt habe ich im Arbeitszimmer 3 Computer, 2 Drucker, 2 Scanner, Tablet. Also.
Aber die Frage ist, muss man denn jeden digitalen Trend mitmachen? Muss man jede Möglichkeit ausschöpfen? Das weiß ich nicht. Deswegen müssen wir jemand anders fragen.
plus 1. Die Antwort.
Die Antwort, die kommt heute von Markus Richter, unserem Experten für digitale Nähe. Hallo Markus.
Hallo.
Ich oute mich gleich mal als Digital-Trend-Muffel, das kannst du dir wahrscheinlich denken. Jetzt während der Corona-Zeit hatte ich zum Beispiel ständig Meetings per Zoom oder Google Teams oder, keine Ahnung. Jede Redaktion hat ein anderes Tool benutzt. Mein Computer ist voller Programme, die ich nie wieder brauchen werde. Ich habe auch keinen Bock drauf. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich einen digitalen Trend auslasse?
Nein. Also die tatsächlich ist die ganz klare Antwort nein. Man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man einen digitalen Trend auslässt. Die viel spannendere Frage, finde ich aber, die man verhandeln müsste, ist, was heißt denn eigentlich auslassen? Heißt das einfach, von etwas zu hören und dann zu sagen so, nö, das interessiert mich nicht mal so weit, dass ich wissen will, was es ist? Oder heißt auslassen, ich gucke es mir wenigstens so weit an, dass ich genau entscheide, das ist nichts für mich.
Bei mir, ich kann, jetzt ganz genau, ja, ich kann dir das ganz genau erklären. Ich gucke mir das an. Also ich habe vorher eine vorgefasste Meinung und zwar, ich habe da keinen Bock drauf. Dann gucke ich mir das an und sage, darauf habe ich keinen Bock. So ist das bei mir.
Das ist, ich kann aus der eigenen Erfahrung zum Beispiel jetzt zwei Dinge erzählen, wie ich mich mal dafür und dagegen entschieden habe. Und das eine war Snapchat. Das hat man vielleicht schon gehört, sozusagen auch
ganz
eine
kurz,
dieser
Elisabeth,
Social Messenger.
Weißt du, was Snapchat ist?
Nee.
Siehst du, Markus?
Das ist sozusagen auch so eine Art Messenger, aber auch eine App, wo man Dinge angucken kann. Da geht es ganz viel um Bewegtbild und um auf sein eigenes Bild irgendwelche Filter draufsetzen zu können und sich dann gegenseitig Nachrichten zukommen zu lassen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich mir angeguckt und dann fand ich, also der Ausschlaggebend bei mir war dann, ich kenne wenig Leute, die da unterwegs sind und die App war so für mich umständlich zu bedienen. Und da waren keine Inhalte drin, die mich jetzt unfassbar interessiert haben. Ich gesagt habe so, nee, Snapchat lasse ich aus. Und tatsächlich auch zum ersten Mal sozusagen mit diesem Gefühl, da bin ich zu alt für. Mhm. Und fand das dann aber auch auf eine gewisse Art und Weise befreiend. Im Sinne von, ich muss gar nicht alles mitmachen. Und wenn ich mich dafür entschließe, dann ist das auch okay so. Und ich glaube aber, dieses Befreiungsgefühl, dass man also etwas auslässt und dann nicht die ganze Zeit diese Angst hat, diese FOMO, Fear of Missing Out, etwas zu verpassen, die hat man sich erarbeitet, die habe ich mir erarbeitet, halt in diesem ganz konkreten Moment, in dem ich gesagt habe, ich gucke mir das aber erstmal ganz genau an, was das eigentlich ist. Mhm. Und das hat bei einer anderen App wiederum dazu geführt, dass ich sie benutze jetzt. Das ist TikTok und das finde ich ganz spannend an mir auch zu beobachten, weil ich finde die App und die Firma dahinter unfassbar problematisch, aber die Inhalte sind eine echte Bereicherung für mein Leben.
Und auch das musst du uns erklären. Natürlich, weil TikTok, ich bin ja froh, wenn ich die digitalen Trends überhaupt noch mitkriege, zumindest vom Namen her, um mich dann bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Aber TikTok, da sehe ich auch nichts. Erklär mir, was ist der Mehrwert für dich da?
Also ganz kurz gesagt ist das eine Art Mini-YouTube. Also das ist ein ganz, ganz hinkender Vergleich, aber ist trotzdem eine Art Mini-YouTube, wo man bis zu eine Minute lange Videos gucken kann. Und das sind meistens sozusagen sehr kurze, pointierte Sketche oder Meinungen oder Geschichtchen, die da erzählt werden. Und das passiert gerade auf eine Art und Weise, da findet gerade ganz viel Kreativität statt. Man muss sich nicht schlecht fühlen, etwas auszulassen, aber man sollte doch, zumindest wenn man merkt, dass im eigenen sozialen Umfeld sowas kommt, immer gucken, was ist das eigentlich, weil dieses Kontaktverlieren kommt, glaube ich, eher dadurch, dass man sozusagen sich nur von seinen Vorurteilen geleitet zu einer Absage dahinreißen lässt. Und dann, ich glaube, das ist dieser klassische junge Menschen, alte Menschen Konflikt, der ganz oft beobachtet wird, wenn man einfach etwas abwählt, weil man ein Vorurteil hat.
Braucht man dann einen digitalen Trend oder eine digitale Neuerung, um in Kontakt zu bleiben? Passiert das nicht immer noch in der analogen Welt?
Ich meinte jetzt nicht, dass man sozusagen dann über die Trends miteinander kommuniziert, sondern ich meine eher die Kluft, die entstehen kann zwischen, das muss nicht mal Generation sein, das können auch einfach soziale Zirkel sein. Wenn die eine Gruppierung sagt, ich finde YouTube grundsätzlich doof, das kann gar nichts Gutes sein und das sozusagen dann der anderen Gruppe, die das gut findet, gut vorwirft, als eher zu sagen, hey, ihr macht das, ihr findet das interessant, aber ich finde das nicht interessant. Deswegen lasse ich das. Und dann ist man eher in einem Kontakt miteinander, das meine ich damit zu sagen. Dann ist man trotzdem noch auf einer Ebene. Nur die einen haben sich dafür entschieden, die anderen gegen. Und man landet nicht in so einer gesellschaftlichen Kluft, wo man gegeneinander ist, nur weil man verschiedene Dinge mag. Und ich glaube, das ist gerade bei so Digitaltrends die Gefahr, weil die kommen halt sehr schnell, die wirken sehr übermächtig und dann kann man sich vielleicht davor erschrecken.
Ich habe vor kurzem ein Jobangebot über Instagram gekriegt und habe dann gedacht, aha, das ist ja interessant. Werde ich beruflich abgehängt, wenn ich da eigentlich bei solchen Social-Media-Plattformen nicht bin?
Das ist schwierig und das ist natürlich, also jetzt gerade in deinem Beruf, vielleicht tatsächlich eine Gefahr. Als Moderatorin, also jemand, der im Licht der Öffentlichkeit steht, ist vielleicht in Zukunft gefragt, dass man auch auf Kanälen, die für Öffentlichkeitswirksamkeit sorgen, präsent ist. Und deswegen ist das vielleicht sogar tatsächlich ein erster Test gewesen, zu sagen, ist diese Person auf Instagram ansprechbar? Und wenn ja, dann wissen wir, okay, die ist für uns tatsächlich vielleicht von Interesse. Aber das kann man natürlich ganz schlecht allgemein. Also ich würde jetzt sagen, nicht allen HörerInnen vor den Rundfunk- und Empfangsgeräten, alten und neuen, sagen, ihr müsst alle unbedingt bei Instagram sein.
Elisabeth, hast du schon mal ein Jobangebot über YouTube gekriegt in letzter Zeit?
Nein, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht.
Und wenn ich dazu gleich was sagen darf, es ist auch so, dass das Leben, wenn man einfach up-to-date bleiben will. Also jetzt ich als Mutter, die Kinder sind ausgezogen, die sind zwischen 25 und 30 und ich konnte nur noch mit ihnen in Kontakt sein, weil ich WhatsApp hatte.
Ja.
Also wenn ich kein WhatsApp mehr zugelegt hätte, ein Festnetz hat niemand mehr von denen.
Na doch, ich schon, ja. Aber nur für meine Eltern. Ja, genau. Markus, wie entscheide ich denn jetzt, welchen Trend ich mitmache und welchen ich auslasse?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus persönlichem Interesse und Motivation. Und wenn ich das jetzt gerade so höre, ne, das ist natürlich ein Problem, was man immer hat. Das gibt ja da eigentlich bei dieser WhatsApp-Nummer in Kontakt bleiben, gibt es eigentlich zwei Fragen. Ne? Das eine ist, benutze ich Messenger, also diese Art, über Smartgeräte miteinander zu kommunizieren. Mhm. Und das andere ist, benutze ich das ganz konkrete Produkt? Und da muss man, glaube ich, wirklich entscheiden, wie wichtig ist einem das? Und das klingt jetzt total hart, aber ich glaube, das ist wirklich die Entscheidung, die man trifft. Und da gibt es immer diese bei Digitaltrends die zwei Sachen. Das eine ist, bringt mir das persönlich was? Also kann ich da irgendwas sehen, was mein Leben bereichert? Und das andere ist halt eben oft tatsächlich auch die Frage, wie wichtig ist es mir, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben? Und das ist ja tatsächlich sozusagen der Berg geht ja eher so klassisch. Das ist ja wirklich ein ganz großes Klischee, dass Eltern lieber mit ihren Kindern in Kontakt bleiben wollen als umgedreht. Also zumindest was so eine Alltäglichkeit angeht. Und da ist man dann vielleicht in der sozusagen älteren Generation etwas zu versuchen, von dem man im ersten Mal vielleicht denkt, ich will das eigentlich gar nicht. Aber es ist dann vielleicht doch ein einfacher Weg und dann vielleicht doch auch bereichert.
Oh, jetzt sehe ich ganz viele Eltern, die jetzt sofort ihre Kinder bei Instagram stalken oder so oder TikTok mal gucken, was das überhaupt ist. Ja. Leute,
also, ich habe extra nicht Facebook.
Damit du deine Kinder nicht verfolgst.
Und damit,
ne?
Ich nicht all das Zeugs, was sie da reingestellt hatten, gucke. Hier und da hat mein Lebenspartner zu mir mal gesagt, hey, hast du gesehen, wie deine Tochter, die war da und da in Urlaub, sie hat ihre Fotos gepostet. Ich sagte, aha, das siehst du bei Facebook. Aber ich habe das extra nicht gemacht.
Sie sehen, es ist ein weites Feld und wenn Sie auch Fragen zu digitaler Nähe haben oder auch zu anderen Themen, also zum Miteinander im Büro zum Beispiel oder, also wir haben Expertinnen und Experten für alle Lebenslagen, kann man sagen, die Ihnen jede Woche eine Antwort geben, nämlich die Antwort. Also her mit Ihren zwischenmenschlichen Fragen an +1@deutschlandradio.de. Markus, ganz kurz zum Schluss, meinst du eigentlich, es gibt Menschen, die den Trend der E-Mail nicht mitmachen?
Ja. Definitiv.
Verdammt,
sie sind raus. Es gibt Menschen, die haben nur eine Festnetznummer.
Das war's, Markus. Vielen Dank.
Sehr gerne. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Michael Adnan. Ich bin freiberuflicher Programmierer. Und im Sommer tauche ich auch nach Pfandflaschen. Ich tauche eigentlich schon seit ich 12 bin und in Griechenland war. Prinzipiell, weil es halt schön ist und mich entspannt. Und dann habe ich halt unter Wasser Müll gesehen, habe den mitgenommen und habe dann unter Wasser Pfandflaschen gesehen und habe gedacht, das ist ja witzig, das ist ja quasi Geld. Dann habe ich das halt mitgenommen und habe angefangen, das abzugeben. Ich brauche hauptsächlich eine Taucherbrille und einen Schnorchel und Flossen, irgendwas, wo ich die Flaschen reintue, irgendwas, wo der Beutel dranhängt, damit die Flaschen nicht untergehen. Und falls ich irgendwo bin mit Booten, was in Leipzig unterschiedlich ist, wo ich hauptsächlich tauche, dann halt auch noch eine Boje, weil Boote sind das Gefährlichste. Das Witzigste war eigentlich beim letzten Mal an einer Stelle, wo ich wüsste, da müsste ziemlich viel Müll sein. Und dann war da nicht nur ziemlich viel Müll und ziemlich viel Flaschen, sondern ziemlich viel sehr komisches Zeug, wie zum Beispiel eine Kegelkugel. Wo kommt die Kegelkugel her? Der andere kurioseste Fund war ein Nummernschild. Und was passiert? Ich rufe die Polizei an. Kennen wir nicht? Bitte geben Sie das Kennzeichen ab. Ich hätte es halt gern behalten, das war eigentlich meine schönste Trophäe. Aber Grüße an die Kfz-Stelle in Nürnberg, wenn sie mal ein komisches Kennzeichen zugeschickt haben, was sie in eine Tonne werfen sollten, das war von mir.
Unsere Geschichte der Woche heute ist die Geschichte einer jungen Mutter, die eigentlich keine Mutter sein durfte und es bis heute nicht versteht, warum. Meine Kollegin Dorothea Brummerloh erzählt uns diese Geschichte. Hallo Dorothea.
Hallo.
Was ist denn da los bei dieser Geschichte? Worum geht's?
Also in meiner Geschichte, da geht es um Viola, eine junge Frau aus der DDR, der ihr Baby nach der ersten Woche im Krankenhaus weggenommen wird und sie sich seitdem fragt, warum und auf der Suche nach Erklärungen ist.
Weil ich bin ja jahrelang mit Schuldgefühl rumgelaufen, weil ich mir ja die Schuld dafür gegeben habe, ne, dass man mir das Kind wegnimmt. Weil man immer überlegt hat, was hast du falsch gemacht? Warum haben sie das Kind genommen? Man hat ja immer irgendwo, ja, und ich habe alles ordentlich gehabt und trotzdem, man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Es geht also in der Geschichte auch um Willkür und Ohnmacht und am Ende geht es auch um die Kraft, die man gewinnt, wenn einem endlich einer die Geschichte, diese unglaubliche Geschichte glaubt.
Die hat mir aber erstmal dieses Schuldbewusstsein genommen, ne? Dass ich erstmal und dass ich auch über das Thema offen reden kann. Also erstmal den Mut gemacht, dass ich damit raus kann, dass der innerliche Druck auch mal rauskommt aus dieser ganzen, wenn man das 30 Jahre mit sich rumträgt und nur in sich trägt, macht ja auch irgendwo krank.
Dorothea, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Viola damals ihr Baby weggenommen wurde?
Diese ganze Geschichte, die beginnt im März 1983 in einer Kleinstadt im Vogtland im Süden der DDR. Treuen heißt diese Stadt. Und dort lebt die Viola mit ihrem Mann und mit ihrer einjährigen Tochter Mandy. Und an dem 14. März, also ein schöner Tag, bekommt die kleine Familie Zuwachs. Also Viola bekommt ihren Sohn Michael und bleibt, wie in der DDR oder allgemein üblich zu der Zeit, erstmal eine Woche im Krankenhaus, wird dann entlassen und Michael, weil er ein Frühchen ist, muss in der Klinik bleiben. Bevor sie entlassen wird, pumpt sie Milch ab, bereitet sozusagen für den nächsten Tag die Mahlzeiten vor und fährt dann in die Kinderkrippe, wo die kleine Mandy ist, um dort Mandy vom Brüderchen zu erzählen und voller Freude natürlich auch den Erziehern, die dort tätig sind, zu erzählen, dass es jetzt einen Bruder für Mandy gibt. Und als sie dort ankommt, da passiert etwas für sie völlig Seltsames.
Die Leiterin der Krippe holte mich dann ins Büro. Ich habe gedacht, sie freut sich denn für mich, weil, ja, zweite Kind. Und dann bin ich da rein, dann sah ich meine Tochter draußen mit dem kleinen Jungen da sprechen und mich schon gefreut, dass ich sie gleich mitnehmen kann. Und dann hat man mir so einen Zettel hingelegt. Da stand, also was da drauf stand, habe ich gar nicht groß gelesen. Ich habe einfach nur zugehört, was die Dame zu mir sagte. Ich möchte das jetzt bitte unterschreiben. Ansonsten bekomme ich Mandy, also das ist meine erstgeborene Tochter, nicht mit nach Hause.
Was war denn das? Ein Erpresserschreiben?
Ja, so kann man das vielleicht auch nennen. Ja, genau. Das ist ja eine Szene oder eine Situation, die das Leben grundlegend verändert. Sie geht also in diese Wochenkrippe, wo die kleine Mandy untergebracht ist, weil sie als Schichtarbeiterin die ganze Woche über arbeitet, bleibt die Kleine dort. Und sie geht also in das Büro der Leiterin und schaut so ein bisschen gedankenversunken aus dem Fenster auf den Spielplatz. Und im Hintergrund erzählt die Leiterin irgendwas von Formularen und Unterschrift und dass sie jetzt unterschreiben muss. Und irgendwann kommt sie zurück in die Realität und fragt, was soll ich denn unterschreiben? Und die Leiterin der Einrichtung reicht ihr einen Zettel hin und sagt, wenn Sie das jetzt nicht unterschreiben, dann dürfen Sie die Mandy nicht mit nach Hause nehmen.
Ja, da war ich erstmal total schockiert. Ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Hab dann das unterschrieben und hab mir gedacht, wie ich dann meine Tochter dann mit nach Hause nahm auf dem Heimweg. Ach, das ist bloß Humbug, was soll das?
Was stand denn da drin?
Das kann sie sich bis heute noch nicht erklären, was auf dem Zettel stand. Ich muss dazu erklären, dass Viola 19 Jahre alt war, also das zweite Kind gekriegt hat, also noch sehr jung. Und dann ging es erstmal nach Hause und der Familienalltag musste bewältigt werden. Und ja, sie war alleinerziehend, weil der Vater der Kinder war bei der Armee DDR. Man konnte sich ja nicht befreien von dem Armeedienst, sie war also allein. Dass aber dieser Zettel, also sie hat ja gedacht, das ist Humbug, ich habe irgendwas unterschrieben, ach, wer weiß, was das ist, dass das aber Konsequenzen hat. Also am nächsten Morgen nimmt sie die kleine Tochter und fährt ins Krankenhaus, will den Jungen stillen und das kleine Tochter soll das Brüderchen kennenlernen. Sie kommen also im Krankenhaus an und dann passiert wieder etwas.
Als sie dann da in der Klinik ankam morgens, muss man sich ja früher vorne am Pförtner melden, um dann auf die Station zu kommen. habe ich da gefragt, ich möchte gerne zu meinem Sohn und Station angegeben und dann sagt er, kleinen Augenblick. Und da hieß es dann, ich darf das Krankenhaus nicht mehr betreten und sollte das Gelände verlassen. Also ich durfte auch nicht mehr hoch zu meinem Kind.
Elisabeth, wie geht dir das, wenn du das, du guckst mich ganz erschrocken.
Oh, ist ja gruselig, ist sowas von gruselig. Mhm. Also,
ja. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also gerade, weil ja Michael auch ein Frühchen ist. Ich dachte, die Mutter bleibt sowieso dann beim Kind, auch wenn es auf der Frühchenstation.
Also, naja, früher war das ja so gar nicht üblich. Also da ist ja wirklich das Kind praktisch getrennt von der Mutter in der Klinik geblieben. Ne? Als sie gesagt hat, ich darf da nicht mehr hin. Ne? Also sie hat das Kind geboren, ja, unter Schmerzen. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Man muss sich das wirklich vorstellen. Du bist gerade Mutter geworden, willst das Leben beginnen und dann hauen die dir die Füße weg. Und
was haben denn die Leute in der Klinik dann gesagt? Welche Begründung gab es denn?
Gab keine Begründung. Es hieß einfach, du darfst dann nicht mehr hoch. Sie hat dann in der Klinik die Kleine dabei. Sie muss sich ja erst mal zusammenreißen. Ja? Also sie hat dann natürlich immer wieder nachgefragt, warum. Sie bekommt keine Antworten. Und als sie dann der Geduldsfaden reißt, was ja verständlich ist, und sie dann auch schreit und gegen die Tür tritt, merkt sie, dass das hier überhaupt niemanden interessiert. Und sie flieht dann in die Normalität, bringt die Kleine nach Hause und macht dann erstmal den normalen Familienalltag. Am nächsten Tag geht sie mit der Kleine wieder in die Kinderkrippe. Sie will keine Fehler machen und geht wieder ins Krankenhaus. Und ja, und dort passiert praktisch das Gleiche.
Und bin dann also eine ganze Woche lang in die Klinik gefahren, habe mich morgens dann da im Park hingesetzt und alle Mütter beobachtet, die mit ihren Kindern rausgegangen sind, weil ich immer dachte, dass mein Sohn dabei ist, ne, dass die irgendwo mein Kind mit rausnehmen. Aber da hat man mich dann auch des Parks verwiesen, also ich durfte da dann auch nicht mehr hin.
Warum wird Viola ihr Kind vorenthalten?
Das weiß sie zu dem Zeitpunkt nicht. Sie weiß nur, sie darf da nicht mehr hin. Du hast das Kind geboren, du darfst da nicht mehr hin. Du kannst es nicht in den Arm nehmen, du kannst es nicht trösten, du kannst es nicht stillen, du kannst es nicht lieb haben. Und dann muss sie nach Hause zurück, wo sie in der Wohnung ja alles für das neugeborene Baby vorbereitet hat. Also sie hat mir erzählt, dass sie das Bettchen, das neue Babybettchen, eben das von Mandy gestellt hat. Sie hat die Kleidung zurechtgelegt. Alles erinnert an das Kind, was sie nicht mit nach Hause bekommt. Und das Schlimmste an der Situation ist, sie weiß nicht, warum. Und es sagt ihr auch niemand, warum. Und irgendwann dämmert ihr es, das hat sie mir erzählt, dass es irgendetwas mit dieser Unterschrift zu tun haben muss, die man ihr in der Krippe abgepresst hat. Aber sie hat eben wirklich keine Ahnung, was da eigentlich passiert ist und was dahinter steht.
Ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen gehabt, weil ich mir immer die Schuld gegeben habe. Irgendwas hast du falsch gemacht, aber warum? Weil in der Nachbarschaft war eine Frau, die hat 10 Kinder gehabt, da wurde nie eins weggenommen. Ja, und ich habe alles ordentlich gehabt und trotzdem, man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Weil sie keine Erklärung bekommt, warum ihr das Kind weggenommen ist, fängt sie an, die Schuld bei sich zu suchen.
Das hört man da schon raus, weil sie sagt, aber ich habe doch alles in Ordnung. Ne? Ja, genau. Also als wäre das ausschlaggebend, wenn irgendwas Unordentliches, dass das Kind dann wegkommt.
Ja, genau. Also was habe ich falsch gemacht? Was bin ich für eine schlechte Mutter, dass man mir das Kind weggenommen hat? Ne? Aber was sie nicht weiß und was sie später dann erfahren hat, dass sie mit dieser erpressten Unterschrift einer Adoption zugestimmt hat. Also heute würde man natürlich auch unterschreiben, aber freiwillig, man hat Bedenkzeit, man kann das jederzeit zurücknehmen, man kann Kontakt machen und das hat man ihr nicht, also es ist einfach weg. Es hat niemanden interessiert in der Umgebung, also niemand hat nachgefragt, wo ist denn dein Kind? Du warst doch schwanger.
Wie ich dann wieder zurück auf Arbeit bin, hat auch keiner gefragt, wie geht's deinem Kind und wo ist dein Kind oder so, nie hat jemand danach gefragt.
Was war denn zum Beispiel aber mit dem Vater auch? Also ich meine, klar, der hat seinen Wehrdienst abgeleistet, aber...
Also dann hat sie eben in der Krippe gefragt, bei der Leiterin, was sagen Sie denn oder was sage ich denn dem Vater? Da hat man ihr gesagt, wir kümmern uns drum. Die Eltern und Schwiegereltern haben ja weit weg gelebt. Die haben also zwar gewusst, dass sie schwanger ist, aber die haben nicht gefragt. Und Viola hat sich dann irgendwann, weil sie ja kein Kind hatte... Ja, das Kind war ja weg, hat sich aus Scham und Angst so eine Art Lüge, eine Art Schutzantwort zurechtgelegt.
meine Mutter hat nichts weiter gefragt. Also ich habe dann auch nachher gesagt, er ist gestorben und es ist einfach, was sollte ich denn sagen?
Das muss man sich mal vorstellen. Also der Tod eines Kindes ist einfacher zu erklären als die Wahrheit. Wer hätte ihr die Wahrheit geglaubt? Es klingt wie eine Räuberpistole. Ja. Wenn du das irgendjemandem erzählt hast im normalen Alltag, das hätte dir niemand geglaubt. Niemand. Die Geschichte entwickelt sich ja dann weiter. Also die Beziehung zum Vater zerbricht. Sie geht zurück zu den Eltern, lernt einen neuen Mann kennen. Und
in welchem Zeitraum passiert das? Also wie alt ist Michael dann zum Beispiel, das Kind?
Ein Jahr ist er dann. Mhm. Ne? Sie spricht mit niemandem darüber. Sie hat so eine Angst, sie ist so verängstigt, weil sie eben die Gründe dieses Gewaltaktes nicht kennt, dass sie eben mit niemandem darüber spricht. Sie hat auch Angst um Mandy. Mhm. Man hätte diese ja auch wegnehmen können, weil sie ja gar nicht wusste, was sie falsch gemacht hat. Deswegen hat sie Angst. Und irgendwann beschließt das Paar, ihr neuer Freund und sie, auszureisen. Und was dann auch 2 Jahre später passiert, also sie, ihr neuer Partner, Mandy, und im Sommer wird noch ein Sohn geboren, der Stefan, die reisen dann aus nach West-Berlin und wollen praktisch ein neues Leben beginnen. Und zu diesem neuen Leben gehört dann auch für Viola, sie wollte immer Erzieherin werden, was sie aus verschiedenen Gründen nicht konnte in der DDR. Und in West-Berlin macht sie so eine Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft, wird Pflegemutter, was ich auch sehr spannend finde. Aber diese Angst und die Schuldgefühle, die sie hat, und diese Trauer, das verschwindet natürlich nicht und das nimmt sie auch mit in das neue Leben.
Geburtstag ist schlimm, weil Mandy und der Michael haben am gleichen Tag Geburtstag. Also beide am 14. März, Mandy 82 und der Michael 83. Das ist für mich jedes Jahr schlimm. Also da muss ich auch immer noch weinen, wenn, ja, und Weihnachten, na gut, da habe ich immer diese Kugel immer jedes Jahr mit am Baum gehangen, die war immer Michael seine Kugel.
Elisabeth, kannst du dir vorstellen, was so Schuldgefühle mit so einer jungen Mutter machen, dass man das so lange, also dass die so drunter leidet, aber mit niemandem so richtig darüber spricht oder das probiert irgendwie aufzuarbeiten oder irgendwie Gerechtigkeit zu erfahren?
Also sowas zermürbt, sowas macht psychisch total krank. Da kann man höchstens ganz viele Abwehrmechanismen entwickeln oder eben therapeutisch natürlich aufarbeiten, aber in erster Linie zermürbt. Und mit 18 bist du so unreif und du bist so ausgeliefert. Also das ist so ein absolutes Verbrechen, eines der vielen Verbrechen, die wahrscheinlich einfach noch nicht bekannt sind.
Ja, genau. Und auch Viola ist, also sie hat ein paar Monate nach der Ausreise nach West-Berlin, hat einen Nervenzusammenbruch, muss dann behandelt werden und beginnt auch eine Therapie. Aber selbst unter diesen Umständen ist sie immer noch nicht bereit, mit dem Arzt über diese Ungeheuerlichkeit, die ihr passiert ist, zu reden.
Also eigentlich spricht sie gar nicht über das Trauma, was sie krank macht, und redet dann. Also über was redet man dann in der Therapie, frage ich mich.
Es hat ja alles weggedrängt. Ne? Ich glaube, sie hat das super verpackt, weil das so ein Trauma ist. Sie hat das ganz tief weggepackt. Aber so etwas kostet natürlich unheimlich viel Kraft. Eigentlich fast alle Kraft, die man hat.
Und Silvester war auch immer schlimm. So, wenn es dann so zum neuen Jahr rumging, dann haben die alle mit Sekt angestoßen und ich habe dann immer geweint.
Diese Trauer, ne, die kannst du irgendwann nicht mehr allein mit sich ausmachen. Und sie lernt dann noch einen neuen Partner kennen. Also sie hat sich noch von dem anderen Partner getrennt. Sie will, steht in heiraten und endlich. Sie will also in diese neue Beziehung, in diese neue Ehe nicht, ohne das, ich will mal sagen, Anführungsstrichen Geheimnis, denn es ist ja so, ist ja ihr, ja, dieses Geheimnis gehen. Und dann offenbart sie sich ihrem Partner gegenüber und auch den Arbeitskollegen, die sie hat. Und dort erfährt sie zum ersten Mal so oder wieder erwartend Verständnis. Und Verständnis in dem Sinne, dass man ihr glaubt. Also zum ersten Mal sagt jemand, warum hast du denn nicht eher darüber geredet? Gott, was ist dir denn passiert? So eine Ungeheuerlichkeit. Und auf dieses, also man glaubt ja, das war 2011, also 28 Jahre nach der Geburt von Michael. Aber sie offenbart sich dann nicht nur, sie fängt auch im Internet an, nach Michael zu suchen. Ja. In der Zeit ist ja dann schon Internet und sie versucht zu suchen.
Dann kam Internet, dann hat man mal geguckt, man hat den Namen eingegeben und nichts. Ja, und dann habe ich im Internet dann die Frau Bär gefunden, habe mir dann das alles durchgelesen und habe gedacht, Zwangsadoption kann ja, weiß ich nicht.
Wer ist Frau Bär?
Ja.
Das klingt nach einem Hoffnungsschimmer.
Ja, ist es auch ein bisschen. Also sie findet im Internet nicht ihren Sohn, aber eben Katrin Bär. Und sie ist Beraterin für Betroffene von Zwangsadoptionen an der, ich muss es ablesen, Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft.
Ich habe mir die Telefonnummer rausgeschrieben und habe dann das auch monatelang noch vor mich hingeschoben. Heute rufst du an oder morgen rufst du an. Nee, machst du übermorgen. Und dann habe ich doch endlich mal den Mut gehabt, da anzurufen. Und wie ich dann hier ankam und es mit ihr alles so besprochen hatte und wieder raus bin, habe ich dann auch zu meiner Tochter gesagt, irgendwie komme ich mir vor, als wenn sie mir gar nicht glaubt, weil ich habe ja nichts in der Hand. Ich habe einfach nur erzählt und was soll sie von mir denken? Und dann haben wir uns ja natürlich auch nachher später intensiver kennengelernt und das hat sie mir erstmal erklärt, dass ich nicht die Einzige bin, denen da sowas passiert ist, sondern es viele Leute gibt. Ne?
Und mit diesem Kennenlernen und dem Besuch zum ersten Mal in der Beratungsstelle verändert sich für Viola eigentlich alles. Sie wird also jetzt als erstes mal von Katrin Bär beraten.
Und Katrin hat mir dann erzählt, dass ich keine Schuld habe, dass ich einfach nur da erpresst wurde. Ne? Und sie hat mir dann erklärt, dass es eben eine Zwangsadoption war, ich wusste das gar nicht, dass es sowas gab.
Sie erfährt, dass sie nicht alleine ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie weiß, sie ist nicht die Einzige, der das passiert ist. Aber wie viele Betroffene von Zwangsadoption gibt, das ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch nicht geklärt. Die meisten Zwangsadoptionen waren politisch motiviert und das haben vielleicht schon einige gehört. Leute, die illegal die Republik verlassen wollten, erwischt worden sind, denen wurden die Kinder weggenommen und die wurden zur Zwangsadoption oder zur Adoption freigegeben.
Und das ist ja schon schlimm genug, aber das versteht man noch irgendwie auf kranke Art und Weise, wie dann die DDR funktioniert, aber Viola war ja auch kein politischer Mensch, oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber das ist dann nach der Wende, kamen nach und nach immer mehr Fälle wurden bekannt, wo eben nicht die Eltern in Republikflucht begangen haben oder wo auch nicht. Also es gab ja auch die Adoption, wenn das Kindeswohl gefährdet war. Und dann gab es die Gründe, also renitentes Verhalten, staatsfeindliche Hetze, oppositionell, regimekritisch, die nicht-sozialistische Lebensweise, also die hat ja Kirchenkreisen betroffen, ja, oder was auch war, wer der Pflicht zur Arbeit nicht nachgekommen ist. Also das waren alles Gründe, die dann angegeben sind, warum der Staat sich das Recht herausnahm, in die Erziehung einzugreifen. Und es gab da einen Paragraphen im Strafgesetzbuch der DDR, das war der Paragraph 249. Und der wird auch, so im Jargon, wird als asozialen oder Gummiparagraph bezeichnet, weil er eben auch willkürlich auslegbar und war. Und ich glaube, da liegt die Betonung, er war willkürlich auslegbar. Also damit konnte man alles diese Ungeheuerlichkeiten subsumieren. Ne?
Das habe ich alles nicht gemacht. Ich war immer brav und anständig, bin meiner Arbeit nachgegangen und man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen.
Es gab nichts. Willkür, eine Willkür war das, ne? Und damit bleibt sie ja immer mit der Frage zurück, warum?
Nun gut, aber die DDR ist untergegangen, das wissen wir alle.
Und nun bleibt die Frage, wo ist mein Sohn?
Wo ist Michael?
Ja, genau. Und dann hilft ihr dann Katrin Bär, die Beraterin, hilft ihr ein bisschen. Die gibt ja auch moralische Unterstützung und gemeinsam rufen die Frauen bei dem Jugendamt an, das damals involviert war, um mal nachzufragen, was ist passiert, wo ist Michael?
Sonst nichts, also nur diese, wo meine Unterschrift drauf ist. Also nichts hier mit Paragraph, diesen asozialen Paragraph, gar nichts, überhaupt nicht. Ich meine, wenn der asoziale Paragraph bei mir wäre, dann hätten sie Mandy auch mit wegnehmen müssen, ne? Haben sie ja nicht gemacht.
Ist auch logisch, ja.
Ja, genau. Es liegt also nur dieser Zettel vor, ja. Diesen Zettel, den sie unterschrieben hat und der Jugendamtsmitarbeiter kann ja auch keine anderen Antworten geben, auch nicht auf ihre ewig währende Frage, warum? Warum wurde mir mein Kind weggenommen? Und sie selbst hat ja auch gar keine rechtliche Handhabe in die Akten, in die Unterlagen einzusehen, weil sie offiziell ja wahrscheinlich der Adoption zugestimmt hat, auch wenn sie das selbst nicht gewusst hat. Und sie darf dann auch nicht nach dem Kind suchen und auch nicht Kontakt zum Kind aufnehmen. Das ist...
Also auch nach heutigem Recht?
Auch nach heutigem Recht, ja. Sie darf das nicht. Das müsste der Junge selbst machen. Also die Akte gehört dem Kind und der hat das Recht, also Kontakt aufzunehmen. Ja. Aber ja, wie gesagt, also Viola findet sich mit dieser ganzen Situation muss sich zwar abfinden, aber eigentlich auch nicht, weil sie wird jetzt zusammen mit den anderen Betroffenen von Zwangsadoption, fängt sie an, in die Öffentlichkeit zu gehen, auf dieses Schicksal aufmerksam zu machen. Die machen Demonstrationen, sie verteilen Flyer. Ja. Es gibt Kongresse und auf einen dieser Kongresse ist der MDR und da gab es eine Sendereihe Spur der Ahnen. Mhm. Und die kommen also mit dir in Kontakt, finden die Geschichte unheimlich spannend und machen sich auf die Suche und sie finden den Michael. Aber der möchte nicht Teil dieser Sendung sein, er möchte nicht in die Öffentlichkeit, aber Viola bekommt einen Brief von ihm.
Ich habe immer gesagt, ich möchte ihn finden und irgendwas von ihm in der Hand haben. Ich habe mich ja so auf diesen Brief gefreut. Und dieser Brief ist für mich aber nicht das, was ich haben wollte. Der war nicht persönlich geschrieben, also, sondern mit Maschine. Und kein Bild, kein gar nichts.
Ja. Und da steht schon drin, dass er keinen Kontakt haben will, oder?
34 Jahre später sozusagen bekommt sie diesen Brief, auf den sie so gewartet hat. Und das ist eben so ein Brief, den sie sich gewünscht hat, aber ich zitiere mal daraus. Mhm. Sehr geehrte Frau Greiner, also Viola, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich keinerlei Kontakt wünsche. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen bin. Ich hatte eine tolle Kindheit und Jugendzeit. Kontakt zu Ihnen würde mein Leben, wie es im Moment ist, komplett zerstören. Nichts wäre mehr so, wie es einmal war. Ich bitte Sie deshalb, meinen Wunsch zu akzeptieren und keinen Kontakt zu mir aufzunehmen. Weder schriftlich noch persönlich. Mit freundlichem Gruß, Michael.
Boah, da kriege ich aber Gänsehaut.
Ja, ja, genau. Die Viola hat gesagt, das war wie ein zweites Mal das Kind wegnehmen. Er will einfach keinen Kontakt, aber ich glaube, wir sollten auch mal auf die Perspektive des Kindes gucken, auf Michael. Ne? Er darf ja, wie wir gerade gesprochen haben, in die Akte gucken. Mhm. In der Akte liegt der Zettel.
Ach so, und da der ist
Zettel
natürlich
die ist die Unterschrift. Das heißt, und da steht ja nicht daneben, dass die Unterschrift erpresst worden ist oder warum, weshalb, sondern er sieht den Zettel mit der Unterschrift und was kann er denn daraus ziehen?
Aber hat sie ihm das nicht erklärt oder irgendwie auch geschrieben?
Sie darf keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Sie kann
das heißt, sie durfte auch nicht antworten auf dieses Ablehnungsschreiben?
Nein, darf sie nicht. Und ich meine, könnte, aber wenn es nicht weitergegeben ist und er das nicht haben möchte, dann kann sie gar nichts machen. Und also wenn man weiter über Michael reden und auf seine Perspektive gucken, er ist ja, oder sagen wir mal, die Kinder sind in linientreuen Familien aufgewachsen. Ne? Mhm. Diese Kinder sind ja jetzt nicht zu irgendjemandem gegeben worden, das schon linientreue Familien, das bedeutet ja nicht unbedingt immer nur Partei oder Funktionäre, sondern sie mussten loyal dem Staat gegenübertreten. Ja? Und also ist schon mal klar, welches Geistes Kind da ist. Und dann muss man sich vorstellen, du nimmst also ein Kind ist statt an, es wird liebevoll betreut. Wirst du immer etwas über die Vergangenheit, über die Herkunftsfamilie erzählen? Und wenn ja, was? Also es muss ja nicht immer nur schöne Sachen sein oder vielleicht sprichst du gar nicht davon oder nur, ja, vielleicht nicht so gute Sachen. Und dann wird das Kind doch unbewusst beeinflusst. Ja? Ja.
Und trotzdem, er ist ja genetisch ein Teil von dieser Mutter. Also in ihm drin weiß
da etwas. Da muss doch irgendwas fehlen auch, weil er seine leibliche Mutter
ja,
nicht kennt,
Ja, und wenn ich jetzt höre, der ist 34 und er weiß es jetzt, kann man nur hoffen, dass in ihm etwas reift oder hat einfach, er verdrängt es einfach. Kann auch sein. Es gibt manchmal Menschen, die haben so eine gute Verdrängungskraft.
Also wie Viola das ja auch so lange einfach geheim gehalten hat. Ne?
Genau. Und irgendwann kann man nur hoffen, wenn die Mutter, solange sie noch lebt, dass er irgendwann merkt, ich möchte trotzdem zu meiner leiblichen Mutter mal Kontakt haben. In der Aufstellungstherapie gibt es einen schönen Satz. Frieden entsteht, wenn ich akzeptiere, was war. Also wir können es nicht wieder rückgängig machen, aber ich kann einfach die Realität akzeptieren. Aber wenn der das jetzt so abspaltet, boah, ist es für beide nicht gut.
Dorothea, hast du denn Michael sprechen können?
Nein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das wirklich jetzt genauso macht wie seine Mutter, das abspaltet. Und vielleicht, es ist ja oft so, wenn solche dramatischen Erlebnisse passieren, dass wenn wir älter werden, wird das wieder interessanter, das wird präsenter. Vielleicht ist es ja dann irgendwann für ihn eben auch eine Sache, die er selber aufarbeiten muss und da kann man ja nur hoffen, dass es rechtzeitig ist, dass man sich sozusagen noch sehen kann und dann nicht schon wieder das nächste Ereignis ist, ach hätte ich doch. Ja. Also für Viola hat es mich gefreut, dass sie wenigstens weiß, wenn man sich in dieser Geschichte überhaupt freuen kann, dass es ihm gut geht.
Vielleicht meldet er sich irgendwann. Und wenn nicht, muss ich damit bis zum Ende leben. Wenn ich mal sterbe, habe ich für alle meine Kinder so ein Amulett, wo Asche von mir reinkommt und einen Brief dazu geschrieben. Und das kriegen dann alle Kinder, nachdem ich verstorben bin. Und da gehört er auch zu und er kriegt das dann auch. Das darf ich. Ob er das dann entgegennimmt, das weiß ich nicht. Ne?
Hat es dann wenigstens irgendwas mit Violas Schuldgefühlen gemacht, dass sie dann erfahren hat, dass es Michael gut geht? Also ging es ihr dann dadurch auch irgendwie ein Stückchen besser?
Sie kann es akzeptieren. Mhm. Ja, sie weiß, dass es ihm gut geht. Sie weiß, dass sie keine Schuld hat, sondern dass sie Opfer staatlicher Willkür geworden ist. Und ich denke, damit kann man mehr oder weniger gut leben.
Ich kann damit nicht gut leben. Nee, wirklich, also wenn man so ein, also dieses, diese Ungerechtigkeit, die ihr da widerfahren ist, was kann denn Viola jetzt überhaupt noch tun? Oder was erhofft sie sich dann jetzt?
Was Viola jetzt noch bleibt, ist ja die Opferanerkennung. Sie ist ja Opfer staatlicher Willkür gewesen. Das Komische daran oder das Perfide daran ist, dass die Zwangsadoption im Einigungsvertrag von 1990 zwischen DDR und BRD kein Thema waren. Die sind nicht behandelt worden oder da war dessen gar nicht bewusst, sondern sie werden also den ganzen Adoptionen gleichgesetzt und damit sind offiziell keine Gesetze, also bei einer normalen Adoption sind ja offiziell keine Gesetze verletzt worden und damit werden sie dem gleichgesetzt und sie haben keinen Anspruch auf Opferanerkennung, genau. Aber durch diese, sagen wir mal, durch die Öffentlichkeitsarbeit der von der Zwangsadoption Betroffenen, also die Vereine, die ganzen Unternehmungen, durch die Demonstration ist ja auch, es gab eine Petition von einem Verein, ist dann sozusagen die Politik auch aufmerksam geworden, dass hier etwas ja noch erforscht werden muss. Und dann hat sich der Bundestag damit befasst, letztes Jahr im November, hat als erstes das Adoptionsvermittlungsgesetz geändert. Das heißt, die Akten, die noch vorhanden sind, dürfen nicht mehr geschreddert werden und müssen oder können der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Und es soll jetzt eine große Studie laufen, um mal die wahre Dimension dieser Zwangsadoption zu klären. Wir werden sehen, was kommt.
Was für mich wichtig ist, dass eben die Leute auch hören, was uns passiert ist. Eben nicht nur die im Gefängnis waren und die Kinder weggenommen wurden und die irgendwo gegen den Staat gesprochen haben, habe ich alles nicht gemacht. Also ich wünsche mir für mich, dass es zügig geht mit dieser Studie und dass wir dann doch als Opfer anerkannt werden.
Was nimmst denn du aus dieser Geschichte mit?
Ja, also
da kann man ja, also ich überlege die ganze Zeit, da kann man überhaupt nichts.
Also ich bin froh, dass ich in einem Staat lebe, wo man also Gesetze hat und wo man jederzeit diese Gesetze in Anspruch nehmen kann und unabhängig von Stand, Beruf, Geld gilt das Recht für alle. Und da bin ich ziemlich froh darüber, dass ich in so einem Staat lebe und nicht in einem Staat, wo irgendjemand Willkür ausüben kann und ich kann mich nicht wehren. Also ich bin froh, hier zu leben, muss ich dazu sagen. Und ja, und ich hoffe für Viola, dass es vielleicht doch noch klappt mit der Opferanerkennung. Ja.
Vielen Dank, Dorothea Brummerloh, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Bitte.
Die Geschichte der Woche. Müssen wir erstmal durchatmen, Elisabeth, oder? Die Geschichte der Woche.
Wirklich,
jetzt haben wir vorhin so viel über Mütter, über Kinder und dann so eine Geschichte, das Kind wird einfach weggenommen.
Also es ist furchtbar. Mir ging es schon so, als ich mal in Ravensbrück, was ja jetzt ein Museum ist, also ich bin da nur einmal hin, es hat mich so erschüttert. Einzelne Schicksale von einzelnen Frauen wurden da einfach dargestellt. Ganz normale Leben. Und da wurde mir bewusst, so wie ich aufwachsen durfte, ich wäre schon 10-mal ins KZ gekommen damals. Also die Freiheit, die wir hatten, ein paar Jahrzehnte später, wie gut es uns ging, wir konnten uns eben entfalten. Also wir hatten die Freiheit zu entscheiden und darum beeindruckt einem so eine Geschichte zutiefst.
Das finde ich auch spannend, entfalten und entscheiden und dass man halt so sein Leben leben kann, einfach wie man will. Und ich hatte mal so eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich nochmal irgendwie was anders machen oder so. Und zwar, das war der 19. Dezember 2016 abends. Da bin ich mit der S-Bahn in Berlin am Bahnhof Zoo vorbeigefahren. Und vielleicht klickt es schon irgendwie bei Ihnen beim Datum. Das war ganz in der Nähe vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidsplatz. Und kurze Zeit später war da halt dieser Terroranschlag. Also ich habe es dann später halt in den Nachrichten gesehen, dachte, ich bin ja 5 Minuten vorher nur da vorbeigefahren, habe es noch gesehen, Jahrmarktbuden und so, ein Weihnachtsmarkt. Und da war ich so geschockt, aber gleichzeitig auch so froh, dass ich nicht auf diesem Weihnachtsmarkt war, sondern nur so vorbeigefahren bin. Und da habe ich dann so gedacht, und ich lebe, da sind ganz viele Menschen gestorben, ich lebe, jetzt muss ich doch irgendwie was, also man fühlt dann ja so eine Verpflichtung, irgendwie was aus seinem Leben zu machen, einfach weil man es machen kann. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, Elisabeth? Kannst du es dir vorstellen?
Yoga.
Ich habe mich beim Yoga angemeldet. Ja, das klingt jetzt so lächerlich, ja, ne? Aber ich habe gedacht, was interessiert mich im Leben, was kann man noch irgendwie lernen, was kann man noch machen? Und da habe ich mich tatsächlich beim Volkshochschulkurs bei dir beim Yoga angemeldet und so bin ich zu dir gekommen.
Ja, toll.
Und ich habe ja gesagt, ich will so gerne noch mit dir über Yoga sprechen. Und weil viele ja glauben, Yoga hat was mit bunten Leggings zu tun und Verrenkung. Was ist denn für dich Yoga? Was ist Yoga?
Naja, es gibt ja den schönen Satz, mein Lieblingssatz, Yoga bedeutet Bewusstsein entwickeln. Also für mich ist Yoga sozusagen das übergeordnete große Ganze, was wir einfach, die Bewusstseinswerkzeuge, die uns weiterbringen.
Und eigentlich, also weil ich habe auch viele Freunde, die tun das immer so eine Schublade, denken so, das ist so ESO und Bewusstheit über die Gedanken, über die Emotionen. Und dann sage ich immer, hallo, das ist eigentlich einfach nur Selbstreflexion den ganzen Tag.
Ganz genau.
Also was jedem gut tun würde.
Was jedem gut tun würde. Und die meisten meinen dann, Yoga könne man nur machen, wenn man den Fuß hinter den Nacken verbiegen kann oder was.
Kannst du das nicht?
Ja, ich kann es ja gerne mal vorzeigen. Nach 40 Jahren Yoga kommt auch der Fuß hinter den Kopf. Aber das ist sozusagen das Unwichtigste, ja, am Yoga.
Ja.
Und Yoga praktizieren wir immer so, wie es unserer Lebensphase entspricht.
Mhm.
Ab 60 gilt es vielleicht nur noch einfach körperlich gesund zu bleiben. Ich war jetzt gerade 3 Tage im Thermalbad, habe immer was gegönnt übers Wochenende. Und die Leute da waren auch in meinem Alter. Aber ich dachte, huch. Also zum Glück mache ich seit 40 Jahren Yoga. Man fühlt sich dann vielleicht wie 40 oder 30, aber der Körper ist einfach ein bisschen gesünder. Darüber die Emotionen und so weiter. Also es ist auch ein Wechselspiel. Der schöne Begriff, wir kennen alle den Begriff Psychosomatik, wie also unsere Psyche macht den Körper krank. Yoga wirkt aber somatopsychisch, indem ich lerne, mit dem Körper anders umzugehen, wirkt das eben auch auf die Psyche und auf den Geist zurück.
Und als ich gesagt habe, als ich meinem Redakteur Kolja gesagt habe, dass meine Yoga-Lehrerin kommt, hat er gesagt, oh, Lehrerin, das klingt immer so streng.
Also ausnahmsweise habe ich jetzt extra die Haare hochgesteckt, damit sie ein bisschen...
Damit du strenger aussiehst? Nee, sag mal, als was siehst du dich selbst für deine Schülerinnen und Schüler?
Ich freue mich so, wenn ich andere unterstützen kann in ihrem Bewusstseinsweg.
Mhm.
Und ich selber musste natürlich als Therapeutin auch lernen, nur so viel, wie die anderen wollen.
Mhm.
Also ich kann niemanden in die Entwicklungsschritte drängen oder pressen. Von außen oder wenn man ein bestimmtes Alter hat, sieht man vielleicht einiges schneller, aber man muss geduldig und demütig sich zurückhalten. Und wenn jemand bereit ist, mitschubsen.
Mhm. Mitschubsen.
Mitschubsen, liebevoll sozusagen. Und wenn man ja... Mutter ist, dann kennt man das ja.
Und bei dir habe ich immer den Eindruck, du bist so, sagst du ja selbst, du bist so durchtherapiert, du bist so durchreflektiert, du bist schon fast erleuchtet. Was willst du in deinem Leben denn noch lernen?
Samadhi oder Nirvana oder was die Begriffe, wie die alle heißen, heißt eigentlich nur die innere Befreiung.
Mhm.
Vollkommen frei zu sein von den allen Verstrickungen. Und ich kann nur sagen, es hört nie auf. Und ich sage, wir können unseren Diamanten endlos schleifen. Also ich habe kein bisschen das Gefühl, ich sei vollkommen, was hast du gesagt?
Durchtherapiert.
Durchtherapiert oder vollkommen klar.
Aber wir arbeiten daran, dass wir irgendwann glänzen.
Wir arbeiten. Drum habe ich ja, du weißt, den schönen Begriff Santosha, der heißt geistige Gelassenheit und daraus entsteht Heiterkeit. Also wenn wir uns durch neue Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen, sondern gelassen aus einem bestimmten Repertoire reagieren können.
Mhm.
Aber nur schon hierher, ich merkte, ich wollte pünktlich sein, habe mal versucht zum Thema neue Medien auf meinem Fablet, habe ich mir sagen lassen, dass es bin immer ganz stolz, wenn ich so einen Begriff lerne, habe ich damals versucht, meine BVG-Karte zu kaufen, weil man ja im Bus nicht hat mich sowas von geärgert, dass das nicht funktioniert. Also sie ist so erleuchtet, siehst du, bist du noch
doch,
nicht.
Aber ich habe das von dir gelernt. Was mache ich in so einer Situation? Tja, geht eben nicht. Ist halt so.
Ich habe dann gesagt, ich kaufe es doch bei... Kauf doch eine Viererkarte. Ich habe es jetzt zeitlich noch nicht drauf. Und so, nur als Beispiel, dass ich nicht erleuchtet bin.
Das kommt noch.
Genau.
Das war Plus Eins für heute mit meiner Yoga-Lehrerin und Yoga-Ausbilderin Elisabeth Landolt-Tietje. Elisabeth, ganz kurz zum Schluss, kannst ehrlich antworten, was ist schwieriger, mir Yoga beizubringen oder hier Rede und Antwort am Mikrofon?
Weder noch. Ist doch schön, neue Lebenssituationen zu erleben, was ganz Neues kennenzulernen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Was lernen wir nächstes Mal beim Yoga?
Wir haben das Seminar mit dem Muskelsystem, wo wir genau hingucken, welche Muskeln werden gedehnt und welche Muskeln werden gestärkt durch welche Übungen. Und wir wissen, je älter wir sind, umso eher ist es auch wichtig, mal zu gucken, dass der Muskelkörper bleibt.
Oder erstmal kommt, hier die Winkearme.
Genau.
Dankeschön, dass du da warst, Elisabeth.
Danke auch, freut mich.
Und danke Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche ist dann wieder Plus Eins angesagt mit Caro Corneli. Ich bin Sonja Koppitz und verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.